Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Abschlusssendung zum alttestamentlichen Buch Esther. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich Zeit dafür nehmen. Unter dem persischen König Ahasveros kommt es im 5. Jahrhundert vor Christus zu einer bedrohlichen Situation für Millionen von Juden. Denn der Regierungsbeamte Haman erlässt den Befehl, dass alle Juden im ganzen persischen Weltreich an einem bestimmten Datum getötet werden sollen. Der Anlass für dieses schreckliche Vorhaben ist eigentlich banal. Haman fühlt sich von einem Juden namens Mordechai nicht ganz ernst genommen. Die geplante Tötungsaktion wird vom König zwar formell gebilligt, doch über die Einzelheiten und Hintergründe lässt Haman ihn absichtlich im Unklaren. Erst als der König erfährt, dass seine eigene Frau Esther eine Jüdin ist und dass sie der Vernichtungsaktion ebenfalls zum Opfer fallen wird, erst dann wird der König selbst aktiv. Er lässt seinen Regierungsbeamten Haman hinrichten und fordert den Juden Mordechai auf, nach einer Lösung für das Dilemma zu suchen. Denn der bereits erteilte Erlass zur Vernichtung der Juden kann nach dem damaligen Rechtssystem nicht mehr aufgehoben werden. Mordechai hat einen Weg gefunden, wie den Juden im Persischen Reich wenigstens eine reelle Überlebenschance eingeräumt werden kann. Weil der Erlass, der ihre Vernichtung erlaubt, nicht zurückgenommen werden kann, bekommen die Juden nun ihrerseits die Erlaubnis, sich zu wehren und gegen die möglichen Angreifer vorzugehen. Mit der Billigung des Königs wird auch dieser zweite Erlass im ganzen Persischen Reich verbreitet. Und er führt zu wahren Freudenfesten unter den Juden. So sicher sind sie, dass sie aus den bevorstehenden Konflikten als Sieger hervorgehen werden. Am Ende von Kapitel 8 des Esther-Buches wird berichtet, dass manche von den Nichtjuden es richtig mit der Angst zu tun bekommen und deshalb zum Judentum übertreten. Warum die Juden so siegesgewiss sind, bleibt offen. Nach meiner Einschätzung sind die meisten von ihnen nicht gerade die allerfrömmsten. Ob sie dennoch hoffen, dass Gott ihnen beistehen wird? Wie komme ich überhaupt zu der Behauptung, dass die meisten wohl nicht die allerfrömmsten seien? Nun, nach dem Ende des babylonischen Exils haben sie darauf verzichtet, in ihre Heimat zurückzukehren. Das Leben in der Fremde unter vielen Nichtjuden schien ihnen verlockender als die Heimkehr nach Jerusalem oder Judäa. Gottes Plan für sie sah aber eigentlich anders aus. Deshalb vermute ich, dass viele Juden im Persischen Reich ein eher distanziertes Verhältnis zu Gott pflegten. Aber die bedrohliche Situation könnte ja dazu beigetragen haben, dass sie sich daran erinnerten, wie Gott seinem auserwählten Volk immer wieder zur Seite gestanden ist. Wir erreichen nun das 9. Kapitel des Buches Esther. Der 13. Tag des Monats Adar rückt immer näher. Das ist der Tag, an dem ursprünglich das Judentum im Persischen Reich ausgelöscht werden sollte. Aufgrund des zweiten königlichen Erlasses wird dieser Tag jedoch zu einem Tag der Entscheidung werden. Denn die Juden sind aufgerufen, sich nicht einfach ihrem Schicksal zu ergeben, sondern sich zur Wehr zu setzen. In Kapitel 9, in den Versen 1 und 2 wird berichtet, im 12. Monat, das ist der Monat Adar, am 13. Tage, als des Königs Wort und Gesetz ausgeführt werden sollte, eben an dem Tage, als die Feinde der Juden hofften, sie zu überwältigen, und sich's wandte, dass nun die Juden ihre Feinde überwältigen sollten, da versammelten sich die Juden in ihren Städten in allen Ländern des Königs Ahasveros, um Hand anzulegen an die, die ihnen übel wollten. Und niemand konnte ihnen widerstehen, denn die Furcht vor ihnen war über alle Völker gekommen. Eines machen diese beiden Verse eindeutig klar. Auch wenn manche von den Juden vielleicht wieder ein bisschen mehr Gottvertrauen bekommen haben, so bereiten sie sich dennoch gründlich auf den Tag der Entscheidung vor. Sie wollen nicht wehrlos sein, wenn man sie angreift, sondern sie werden mit aller Härte gegen ihre Feinde kämpfen. In diesem Zusammenhang fällt mir ein interessantes Detail aus einem Bericht des griechischen Historikers Herodot ein. Unter anderem geht es da um die Niederlage, die König Ahasveros bei seinem Feldzug gegen Griechenland erlitten hat, und um seine Rückkehr. In dem Bericht wird nicht der hebräische, sondern der griechische Name des Königs verwendet, nämlich Xerxes. Und seine Frau, die ihn bei seiner Rückkehr in Empfang nimmt, wird Amestris genannt. Dabei muss es sich jedoch um Esther handeln. Auf jeden Fall wird sie in dieser außerbiblischen Quelle als eine sehr resolute Frau beschrieben. Das passt meines Erachtens recht gut zu dem, was wir aus der Bibel über sie erfahren. Zwar begegnet sie ihrem Ehemann, dem König, mit großem Respekt, was aber allein schon daran liegen mag, dass sich keiner, wie es in Kapitel 4 heißt, dem König ungerufen nähern darf. Doch als ihr der König beispielsweise nach dem Tod Hamans dessen Besitz übergibt, handelt sie sehr entschlossen und macht ihren Adoptivvater Mordechai zum Verwalter über diesen Besitz. Esthers Beharrlichkeit ist es auch zu verdanken, dass die Juden überhaupt eine Chance bekommen, sich gegen ihre Feinde zur Wehr zu setzen. Sie werden sich vielleicht erinnern, wie König Ahasveros nach dem Tod seines Regierungsbeamten Haman erst einmal die Hände in den Schoß gelegt hat. Ihm schien es zu genügen, diesen unaufrichtigen Emporkömmling losgeworden zu sein. Das weitere Schicksal der Juden war ihm dagegen nicht so wichtig. Und so überließ er es Esther und ihrem Pflegevater Mordechai, sich einen Plan zur Rettung der Juden auszudenken. Doch ob dieser wirklich funktionieren wird? Wenden wir uns wieder unserem Bibeltext zu. In Kapitel 9, in den Versen 3 und 4 wird berichtet, wie die Juden am Tag der Entscheidung sogar von fremder Seite Hilfe bekommen. Auch alle Obersten in den Ländern und die Fürsten und Statthalter und Amtsleute des Königs halfen den Juden, denn die Furcht vor Mordechai war über sie gekommen. Denn Mordechai war groß am Hof des Königs, und die Kunde von ihm erscholl in allen Ländern, wie er immer mächtiger werde. Mordechai ist also inzwischen zum engsten Vertrauten des persischen Königs geworden, obwohl er doch ein Jude ist. Sein Einfluss ist so groß, dass es zu einem politischen Wandel kommt, der noch kurze Zeit davor absolut nicht abzusehen war. Der persische Königshof, der eine ernste Gefahr für das Judentum darstellte, kümmert sich jetzt um den Schutz der Juden. An dieser Stelle möchte ich mal wieder eine Brücke schlagen zum Neuen Testament. Denn als Christ vertraue ich ebenfalls darauf, dass eine höhere Instanz mir Schutz gewährt, nämlich Gott, der König aller Könige. Im Römerbrief Kapitel 8 geht es darum, dass alle Menschen einmal Rechenschaft für ihr Leben ablegen müssen. Doch für einige unter ihnen geht die Sache sehr glimpflich aus, weil sich Gott, weil sich Jesus Christus, schützend vor sie stellt. Paulus schreibt, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Die Auserwählten Gottes, damit sind Menschen gemeint, die sich voll und ganz Jesus Christus anvertrauen. Zwar sind auch sie Sünder, aber sie werden gerecht gesprochen. Erstens, weil Jesus für ihre Sünden gestorben ist. Zweitens, weil er den Tod besiegt hat und auferstanden ist. Drittens, weil er zur Rechten Gottes ist. Das heißt, dass er zwar Mensch geworden, aber zugleich mit Gott dem Vater eins ist. Und viertens werden Christen vor Gott gerecht gesprochen, weil Jesus zu ihrem Fürsprecher wird. Er vertritt uns vor Gott, so drückt es Paulus in den gerade vorgelesenen Versen aus. Nun frage ich Sie, was gibt es Schöneres, als zu wissen, dass Gott, der König aller Könige, sich nicht nur nicht gegen mich wendet, sondern dass er um mein Wohl besorgt ist und nur das Beste für mich will. Ähnlich wie es im Buch Esther beschrieben wird, ist es sozusagen zu einem unerwarteten Wandel gekommen. Denn wenn ich mir beispielsweise von Paulus sagen lassen muss, Sie, die Menschen, sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, dann ist die Lage für mich im Grunde aussichtslos. Aber Gott selbst hat dafür gesorgt, dass Sünder zu begnadigten Sündern werden. Im Hebräerbrief Kapitel 4 ist dazu Folgendes zu lesen. Weil wir denn einen großen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Soweit das Zitat aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4. Hier haben wir es also schwarz auf weiß. Wir können mit Zuversicht hinzutreten zu dem Thron der Gnade, um Barmherzigkeit zu empfangen und Gnade zu finden, wenn wir Hilfe nötig haben. Das gilt für alle, die Jesus Christus als ihren Erlöser annehmen, weil er wie ein hoher Priester im Alten Testament für die Sünder eintritt. Wenn ich nun wieder an Mordechai denke, der diesen zweiten Erlass zugunsten der Juden ausgearbeitet hat und der mit Zustimmung des Königs Gültigkeit bekommen hat, wie fatal würde die Sache für die Juden ausgehen, wenn sie diesem zweiten Erlass kein Vertrauen schenken würden, weil er dem ersten Erlass scheinbar zuwiderläuft. Genauso tragisch ist es, wenn Menschen nur zu hören bekommen, dass sie, so wie sie sind, niemals zu Gott kommen können, weil sie seinen Ansprüchen nicht genügen. Zwar hat Paulus recht, wenn er schreibt, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Aber das andere gilt eben auch. Wenn wir es zulassen, dann stellt sich Gott schützend vor uns. Niemand kann die Auserwählten Gottes verklagen, denn Jesus tritt als Fürsprecher für sie ein. Und deshalb setzt Paulus diesen Satz über den mangelnden Ruhm bei Gott mit der Feststellung fort, wir werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Ich bitte Sie herzlich, liebe Hörer, dieses Angebot anzunehmen, wenn Sie es noch nicht getan haben sollten. Für die Juden im Persischen Reich bedeutet der zweite Erlass, der im Namen des Königs herausgegeben wurde, dass sie eine Chance zum Überleben bekamen. Und die nutzen sie nun auch. Schon der Wortlaut dieses Erlasses deutet allerdings darauf hin, dass es wohl zu einem furchtbaren Blutvergießen kommen wird. Und genau darüber berichtet unser Bibeltext aus dem Estherbuch, Kapitel 9, in den Versen 5 bis 16. Ich will die Brutalität, die darin zum Tragen kommt, nicht kleinreden. Aber man sollte eben auch nicht vergessen, dass die Juden ohne ihre Gegenwehr ihrerseits erbarmungslos niedergemetzelt worden wären. Ich überspringe nun all die blutigen Details im Bibeltext und lese weiter ab Vers 17. Hier geht es um die Einsetzung des Purimfestes zur Erinnerung an diese Geschehnisse und dann folgt ein zusammenfassender Rückblick. Es wird berichtet, das geschah am 13. Tage des Monats Adar und sie ruhten am 14. Tage desselben Monats. Den machten sie zum Tage des Festmahls und der Freude. Aber die Juden in Susa waren zusammengekommen am 13. und 14. Tage und ruhten am 15. Tage. Und diesen Tag machten sie zum Tage des Festmahls und der Freude. Darum machen die Juden, die in den Dörfern und Höfen wohnen, den 14. Tag des Monats Adar zum Tag des Festmahls und der Freude und senden einer dem anderen Geschenke. Und Mordechai schrieb diese Geschichten auf und sandte Schreiben an alle Juden, die in allen Ländern des Königs Ahasveros waren, nah und fern, sie sollten als Feiertage den 14. und 15. Tag des Monats Adar annehmen und jährlich halten als die Tage, an denen die Juden zur Ruhe gekommen waren vor ihren Feinden und als den Monat, in dem sich ihre Schmerzen in Freude und ihr Leid in Festtage verwandelt hatten. Dass sie diese halten sollten als Tage des Festmahls und der Freude und einer dem anderen Geschenke und den Armen Gaben schicke. Und die Juden nahmen es an als Brauch, was sie angefangen hatten zu tun und was Mordechai an sie geschrieben hatte. Wie Haman, der Sohn Hamedatas, der Agagiter, der Feind aller Juden, gedacht hatte, alle Juden umzubringen. Und wie er das Pur, das ist das Los, hatte werfen lassen, um sie zu schrecken und umzubringen. und wie Esther zum König gegangen war und dieser durch Schreiben geboten hatte, dass die bösen Anschläge, die Haman gegen die Juden erdacht, auf seinen Kopf zurückfielen und wie man ihn und seine Söhne an den Galgen gehängt hatte. Soweit die Verse 17 bis 25. Unter anderem enthält dieser Abschnitt in Vers 20 die Information, und Mordechai schrieb diese Geschichten auf. Und dann folgte ja eine Zusammenfassung all dessen, was wir bereits aus dem Buch Esther erfahren haben. Das könnte bedeuten, dass Mordechai das Buch Esther verfasst hat. Einen Beweis dafür gibt es aber nicht. Weiter ab Vers 26. Hier wird erklärt, wie die Festtage nach dem Sieg der Juden über ihre Feinde zu ihrem Namen gekommen sind. Dieser Name erinnert an das Los, das der Regierungsbeamte Haman werfen ließ, um einen geeigneten Tag für die geplante Vernichtung der Juden zu ermitteln. Es wurde das Pur, das ist das Los, geworfen von Haman. So war in Kapitel 3, Vers 7 zu lesen. Und hier nun also aus Kapitel 9 eine Erklärung dazu. Daher nannten sie diese Festtage Purim, nach dem Worte Pur, und nach allen Worten dieses Schreibens und nach dem, was sie selbst gesehen hatten und was sie getroffen hatte, beschlossen die Juden und nahmen es als Brauch für sich und für ihre Nachkommen und für alle, die sich zu ihnen halten würden, dass sie nicht unterlassen wollten, diese zwei Tage jährlich zu halten, wie sie vorgeschrieben und bestimmt waren, dass diese Tage nicht zu vergessen, sondern zu halten seien, bei Kindeskindern, bei allen Geschlechtern, in allen Ländern und Städten. Es sind die Purim-Tage, die nicht übergangen werden sollen unter den Juden, und ihr Andenken soll nicht untergehen bei ihren Nachkommen. Und die Königin Esther, die Tochter Abihails und Mordechai der Jude schrieben mit ganzem Ernst ein zweites Schreiben über das Purimfest, um es zu bestätigen. Und man sandte die Schreiben allen Juden in den 127 Ländern des Königreichs des Ahasveros mit Grußworten des Friedens und der Treue, dass sie annehmen die Purimtage auf ihre bestimmte Zeit, wie sie Mordechai, der Jude, und die Königin Esther für sie festgesetzt hatten und wie sie für sich selbst und für ihre Nachkommen die Einsetzung der Fasten und ihrer Klage festgesetzt hatten. Und der Befehl der Esther bestätigte die Einsetzung dieser Purimtage, und es wurde in ein Buch geschrieben. Soweit die Verse 26 bis 32. Man merkt ihnen an, dass die jährliche Feier des Purimfestes einen großen Stellenwert im religiösen Leben der Juden einnehmen soll. Schließlich erinnert das Purimfest daran, wie die Juden haarscharf der Vernichtung entgangen sind und dann über ihre Feinde triumphieren konnten. Und so ist das Purimfest bis auf den heutigen Tag ein ausgesprochen fröhliches Fest. Weil dabei zum Teil auch Kostüme und Masken getragen und manche Verantwortungsträger mit Humor aufs Korn genommen werden, erinnert das Fest den außenstehenden Betrachter an den Karneval, die Fastnacht oder den Fasching. Der geistliche Hintergrund ist aber ein anderer. Mit dem Sieg der Juden zur Zeit der Königin Esther ging wieder einmal eine Zusage Gottes in Erfüllung, die bereits Abraham von Gott erhalten hatte. Sie lautet: Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Das alttestamentliche Buch Esther endet mit einem sehr kurzen 10. Kapitel, das gerade einmal aus 3 Versen besteht. Darin wird berichtet: Und der König Ahasveros legte eine Steuer aufs Land und auf die Inseln im Meer. Aber alle Taten seiner Herrschaft und Macht und die große Herrlichkeit Mordechais, die ihm der König gab, siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige von Medien und Persien. Denn Mordechai, der Jude, war der Erste, also der Ranghöchste, nach dem König Ahasveros und groß unter den Juden und beliebt unter der Menge seiner Brüder, weil er für sein Volk Gutes suchte und redete, was seinem ganzen Geschlecht zum Besten diente. Soweit das Abschlusskapitel des Buches Esther. Wenn wir an dieser Stelle noch einmal auf das ganze Buch zurückblicken, ist es da nicht erstaunlich, dass Gott in diesem biblischen Buch nicht einmal genannt wird? In meiner Auslegung dazu kam Gott ständig vor. Nicht, weil ich so großen Wert darauf lege, dass Gott im Mittelpunkt steht, sondern weil im Buch Esther Gottes großartiges Handeln immer wieder aus dem Verborgenen aufblitzt. Dazu ein Beispiel. Wie vorhin gehört, leitet sich der Name Purimfest von dem Pur ab, dem Los, das der Regierungsbeamte Haman werfen ließ, um einen geeigneten Tag für die Vernichtung der Juden zu bestimmen. Doch dieser Tag wurde mit Gottes Hilfe zu einem Tag des Triumphs für die Juden im Persischen Reich. Damit bewahrheitete sich, was in den Sprüchen Salomos so treffend beschrieben wird. Der Mensch wirft das Los, aber es fällt, wie der Herr will. Und zwar auch dann, wenn dieses Los in bösartiger Absicht von abergläubischen Menschen geworfen wird. Ganz allgemein gesprochen, Gott ist auch dort am Wirken, wo er unter den Menschen schon fast in Vergessenheit geraten ist. Er ist am Wirken, wo seine Anwesenheit unerwünscht ist. Und selbst dort, wo ich vermuten würde, dass Gott sich zurückzieht, weil er nur Schmutz und Sünde und Unglaube vorfindet. Selbst dort ist Gott am Wirken. Auch wenn es manchmal so scheint, die Welt entgleitet ihm nicht. Er hält sie fest in seinen Händen. Im Alten Testament folgt nach dem Buch Esther das Buch Hiob. Und das wird in der Sendereihe Durch die Bibel als nächstes im Mittelpunkt stehen. Wir werden miterleben, wie der arme Hiob eine Hiobsbotschaft nach der anderen bekommt und dennoch fast trotzig an seinem Glauben festhält. Zitat: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Ich verabschiede mich nun von Ihnen bis zum nächsten Mal und wünsche Ihnen Gottes Segen.